Wir wollen lesen heute Abend den ersten Petrusbrief. Es bleibt uns nicht erspart, etwas zu sagen über das Buch allgemein, einen Einstieg zu machen, mit wenigen Worten hoffentlich. Adressaten des Buches sehen wir in Vers 1 an den Fremdlingen von der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Die Fremdlingen von der Zerstreuung. Und wir manchmal gefragt werden oder uns manchmal gesagt wird, dass die ganze Bibel redet zu uns, aber die ganze Bibel redet nicht von uns. Das ist wirklich wahr. Wir wollen dieses Buch zu uns reden lassen, aber wir müssen uns fragen am Anfang, redet dieses Buch von uns? Ist das Buch an Juden geschrieben? Können wir irgendwie auf ein gewisses Distanz zur Aussage des Buches gehen, weil wenn wir gewisse Dinge nicht einordnen können in unserer Auffassung von Christentum, können wir dann sagen, dass es darauf zurückzuführen, dass das geschrieben ist an die Fremdlingen in der Zerstreuung, an die Diaspora, die Juden in der Zerstreuung. Sicherlich redet einiges dafür. Petrus war der Apostel zu der Beschneidung. Jakobus benutzt den gleichen Begriff, um zu die 12 Stämme in der Zerstreuung zu reden. Johannes Kapitel 7, Vers 35 redet von der Diaspora, der Zerstreuung der Juden durch das Römische Reich. Auf der anderen Seite, bevor man auf Distanz mit gewissen Aussagen in einem Buch geht, sollte man das ganze Buch anschauen und nicht nur das erste Wort. Ist dieses Buch ausschließlich geschrieben an Juden? Schauen wir Vers 14 an. Als Kinder des Gehorsams wollen die Leser sich nicht bilden nach den vorigen Lüsten in ihrer Unwissenheit. Vers 17, oder Entschuldigung, Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweltlichen Dingen erlöst sind von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Inwiefern haben die Juden einen eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel? Sie waren doch erzogen zum Messias hin. Inwiefern kann Petrus schreiben zu Juden von der Zeit ihrer Unwissenheit? So redet Paulus zu Griechen, aber niemals zu Juden. Kapitel 4, Vers 2. Die noch übrige Zeit nicht mehr in den Lüsten der Menschen, sondern in den Willen Gottes zu leben. Vers 4. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, uns ist hinzugefügt in meiner Version, ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Und dann listet er eine Reihe nicht von jüdischen, sondern von heidnischen Sünden. Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen, frevelhaften Götzendienereien. Und die Genossen oder ehemalige Genossen der Leser hier sind befremdet darüber, dass die Leser dieses Buches nichts mehr so leben. Kapitel 2, Vers 11. Entschuldigung, Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk waret, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Inwiefern kann das gesagt werden von Juden vor der Verwerfung unseres Herrn, prophetisch? Und so, ich möchte sagen, dass ich nicht so schnell zu dem Urteil komme, dass dieses Buch nur für gläubige Juden der ersten Jahrhundert waren. Ich sehe deutliche Hinweise im Buch selbst und zahlreiche verhältnismäßig, dass dieses Buch sehr wohl einen weiteren Kreis hatte. Auch Fremdlinge, genau wie wir Fremdlinge sind, ehemalige Bürger dieser Welt, die jetzt Fremdlinge sind, nicht weil sie einer Zerstreuung angehören aufgrund der babylonischen Gefangenschaft und der früheren assyrischen, sondern zerstreut in dieser Welt, Gottes Fremdlingen, Angehörigen eines anderen Reiches in dieser Welt. Sicherlich werden viele Juden hier gemeint sein, aber genauso meine ich, zumindest von dem Text, die aus den Nationen. Der Schreibzweck. Man soll sich immer fragen, eingangs bei einem Buch, wozu ist das Buch in der Bibel? Und Petrus, Gott sei Dank, lässt uns nicht im Stich. Er sagt uns ganz deutlich, wir brauchen nicht darüber streiten oder rätseln, warum er schreibt. Kapitel 5, Vers 12. Durch Silvanus oder Silas, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit wenigem geschrieben. Das ist ein Trost für mich. Manchmal sagt man, dass ich lange Predigten halte und lange Briefe schreibe. Mit wenigem geschrieben, euch ermahnend und bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in welcher ihr steht. Gnade ist ein Wort, das man meistens mit Paulus verbindet. Wenn man liest hier, er grüßt sie, Kapitel 1, Vers 2, mit Gnade. Und dann redet er, Kapitel 1, Vers 10, von der Gnade gegen uns, dass wir uns bekehrt haben. Vers 13, wir sollen völlig hoffen auf die kommende Gnade, die geoffenbart wird bei der Wiederkunft Christi. Kapitel 3, Vers 7, Frauen sind auch Miterben der Gnade des Lebens und deren Ehemänner dürfen das nicht vergessen, wenn es geht um den Umgang mit den Frauen. Manchmal Brüder vergessen das. Dann Kapitel 4, Vers 10, die Rede ist von der mancherlei Gnade Gottes, die geoffenbart ist in der verschiedenen Gnadengaben. Und dann Kapitel 5, den Demütigen gibt er Gnade. Und schließlich erschreibt uns, dass der Gott aller Gnade, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, festigen, kräftigen Gründen. Ich habe euch geschrieben, dass dies die wahre Gnade Gottes ist. Und das ist eine sehr deutliche Aussage, eine sehr wichtige Aussage. Freunde, ich will euch nochmals versichern, das, was wir glauben, das, was wir erleben, Christentum, ist die wahre Gnade Gottes. Und du sagst, das ist so selbstverständlich. Aber du lebst nicht in Verfolgung. Du wirst nicht verfolgt von Leuten mit einer Bibel in der Hand. Und es ist sehr wichtig, wenn man die Umstände des Schreibens in Betracht zieht, zu sehen, dass Verfolgung unter ihnen ausgebrochen war und sie das nicht als etwas Fremdes betrachten sollten. Es ist nicht etwas Außerordentliches, verfolgt zu werden, sozusagen, und leiden zu müssen. Kapitel 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung oder Erprobung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremden, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Es ist ein großes Vorrecht für Christus, leiden zu können. Diese ist die wahre Gnade Gottes. Wenn du liest im zweiten Kapitel, wird die menschliche Regierung dieser zerstreuten Pilger sehr positiv geschildert. Und es ist interessant, dass Petrus diesen Lesern beibringen will, trotz Verfolgung und trotz der kommenden Verfolgung, Ehre den König, gibt dem Ehre, dem Ehre gebührt, betet für den, sei gute Untertanen dieses Reiches, aber in erster Linie Ehre Gott. Wahrscheinlich dieser Brief ist geschrieben kurz vor dem Ausbruch von Nero's Verfolgung. Bald würde Christentum verbotene Religion sein. Christen wurden dann mit Teer gestrichen und angezündet, lebendige Fackeln im Garten des Kaisers. Eigentlich die Feuerglut der Verfolgung sollte bald ausbrechen. Und es ist sehr wichtig, die Gläubigen rechtzeitig zu warnen. Man sieht das auch bei dem Herrn Jesus in der Rede im Oberen Saal, wo er redet von dem Hass der Welt für die Kinder Gottes. Er sagt, ihr seid nicht von der Welt. Wenn ihr von der Welt wärt, dann würde die Welt euch lieben. Die Welt, weil ihr nicht von der Welt seid, dann habt ihr den Hass der Welt verdient. Genau wie sie mich hassen und meinen Vater, der mich gesandt hat. Es steht in ihrem Gesetz geschrieben. Und das ist wirklich interessant. Er redet in einem Atemzug von dem Weltsystem, und das ist in dem System, in dem Gesetz des Weltsystems steht, und zitiert die Bibel. Ganz interessant. Er bezeichnet die religiöse Führung als die Welt. Und redet von der Antipathie zwischen der Welt und Religion und den Kindern Gottes. Wir sind nicht von der Welt. Und dann sagt er auf einmal, bis jetzt habe ich nicht darüber geredet. Aber jetzt rede ich darüber. Ich möchte nicht, dass euer Glaube wackelig wird. Johannes Kapitel 6. Wenn ihr aus der Synagoge ausgeschlossen werdet, wenn Leute meinen, sie tun Gott einen Gottesdienst, einen heiligen Dienst, dadurch, dass sie euch umbringen, ich will, dass ihr nicht befremdet seid von dem, was mit euch passiert. Rechtzeitig, am Abend seines Todes oder Vorabend seines Todes, gibt er ihnen Bescheid, jetzt kommt eine Zeit des Leidens. Und nicht, weil ihr das Falsche glaubt, sondern weil ihr das Richtige glaubt, weil ihr nicht von dieser Welt, von diesem Weltsystem seid. Die Auslegung von unserem Leiden und widrigen Umständen, das ist ein sehr wichtiges Thema. Stehen wir wirklich in der wahren Gnade Gottes? Wir haben Freunde, die zum Glauben gekommen sind vor einigen Jahren, und sie, ihr jüngstes Kind, ich glaube, ist etwa 13, und auf einmal wird sie schwanger. Sie haben schon drei Kinder, und jeder sagt, ach, die sind bei der Gruppe, sie müssen Kinder haben, gell? Weißt du, manchmal ist das die Auslegung der Leute, gell? Sie ist ein bisschen älter, und die Kinder sind schon bald erwachsen, und jetzt fängt sie an, wiederum Kinder zu haben. Muss zusammenhängen mit dem Glauben. Denn das Kind kommt auf die Welt mit Down-Syndrom, wir sagen im Volksmund mongoloides Kind. Was haben die Verwandten sofort gesagt? Ihr und euer Glaube. Ihr Glaube ist daran schuld, dass sie ein mongoloides Kind haben? Interessante Auslegung ihrer Leiden, aber interessante Fragestellung. Wenn es dir gut geht, dankst du Gott. Aber wenn es dir schlecht geht, heißt das, dass du nicht mehr in der Gunst Gottes, in der wahren Gnade Gottes stehst? Hiobs Freunde würden das dir einreden. Auch die religiöse Leiter damals, Judentum, eine legale Religion, kommt zu unser Glauben zurück. Ihr habt Probleme und ihr werdet verfolgt, weil ihr eine Sekte seid. Das war ihr Auslegung. Lies heute, lies lieber nicht, das, was Wolfhard Margis schreibt über Leiden des Christus. Manche Leute, ich habe früher, als ich viel verkehrt habe unter den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, ich redete über Leiden und dann haben sie diesen Vers zitiert, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt. Also ich sagte, Leiden bezieht sich immer auf eine kleine Probezeit. Vielleicht eine Woche oder einen Tag leidest du und dann sieht Gott, dass du wiederum Glauben hast und du leidest nur eine kurze Zeit. Ja, Mireille Durand war 38 Jahre gefangen in Konstanz, weil sie katholisch, nicht katholisch geheiratet hat. Das war, laut Petrus, eine kleine Zeit der Erprobung. Im Vergleich mit dem herrlichen Gewicht der Herrlichkeit oder mit dem ewigen Gewicht der Herrlichkeit ist unsere kurze Leidenszeit kaum zu vergleichen. Wenn wir den richtigen Glauben haben, wenn wir die Wahrheit haben, wie gibt es, dass wir leiden? Wie gibt es, dass wir verfolgt werden? Was ist der Sinn und Zweck von Leiden? Und das ist eigentlich der Hauptzweck von 1. Petrusbrief. Hätten wir die Zeit, alle 5 Kapitel eingehend zu studieren, würden wir immer wieder von diesem Kehrreim, mit diesem Kehrreim begegnet. Bei Christus und auch bei Christen. Zuerst Leiden und dann Herrlichkeit. Leiden und Herrlichkeit. Leiden und Herrlichkeit. Das Buch ist ein herrliches Buch. Voll von Leiden und Herrlichkeit. Welche Auswirkungen haben Leiden und Verfolgung auf echten Glauben? Na, das ist eine gute Frage. Und die Frage wollen wir im 1. Kapitel beantworten. Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und Blutbesprengung Jesu Christi. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wieder gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unverweslichen, unbeflechten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Worin ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf das der erprobte Teil eures Glaubens, viel kürzlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Gold, durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesus Christi. Welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung eurer Seelen davon tragt. Über diese Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend, auf welche Person oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden auf Christus kommen sollten und von den Herrlichkeiten danach zuvor bezeugte, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, Dinge, in welche Engel hineinzuschauen begehren. Fremdlinge in der Zerstreuung. Sehen wir uns sofort an Exodus. Fremdlinge. Unterwegs, ohne ein Zuhause hier, ohne ein Bürgerrecht in dieser Welt, wie er schreibt im zweiten Kapitel. Und selbst die Zeit ihres Lebens hier auf dieser Erde wird bezeichnet in Kapitel 1 als die Zeit eurer Fremdlingschaft, eurer Pilgerschaft, die Reisezeit durch diese Welt. Philipper 3 ergänzt diese Gedanke oder irgendwie erklärt ihn weiter: Unser Bürgerrecht ist nicht in dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir erwarten den Herrn von oben, der die Macht hat, alles umzugestalten, selbst unsere sterbliche Leiber. Pilgerschaft in dieser Welt ist eine Reise in unsere Heimat. Ich mag diese Redewendung, wir benutzen das auf Englisch und auch auf Deutsch, heimgegangen. Ich kann mich an einem alten Grabstein erinnern, das ich gesehen habe in den USA aus dem 19. Jahrhundert. Es hatte den Namen und eine Finger deutete nach oben. This one way, das war nicht nur von der Jesus Movement, es ist aus dem 19. Jahrhundert. Finger deutet nach oben. Der einzige Spruch war, gone home, heimgegangen. Und das ist unser Heim. Singen wir das nicht? Ich gehe heim, bin Fremdling hier nieden. Ich finde nicht Heimat hier, noch finde ich Frieden. In dieser Welt kann nichts mein Herz erfreuen. Ich gehe heim. Naja. Man singt sehr orthodox, gell? Und so sollte es sein. So soll es sein. Wir sind nicht von dieser Welt. Und wieso? Denn der Vater, Gott, hat uns vor Grundlegung dieser Welt herauserwählt aus dieser Welt in Christus. Das lesen wir. Nach Vorkenntnis Gottes des Vaters sind wir auserwählt worden. Und in Zeit durch Heiligung des Geistes sind wir abgesondert zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Das ist das Ziel der Auserwählung, das ist das Ziel der Absonderung des Heiligen Geistes, Gehorsam Jesu Christi und Besprengung mit seinem Blut. Und hier, liebe Geschwister, wir brauchten nicht lange warten, ist der erste Hinweis auf den zweiten Buch Mose, den wir gestern Abend gestreift haben. Zum Gehorsam und Blutbesprengung. Erinnert ihr euch an die Geschichte in Kapitel 24, wie Gott Mose das Volk führen lässt vor dem Berg? Und er sagt dem Volk die ganze Worte Gottes und er schrieb die ganze Worte Gottes in ein Buch. Und das Volk sagte einmal, alles was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Er schrieb es in ein Buch, wollte es festhalten und dann führte er das Volk zusammen wiederum. Und dort beteuert das Volk zum zweiten Mal, alles, was er gesagt hat, das wollen wir tun und gehorchen. Mose nahm Opfer, schlachtete einen Jungstier und ein anderes Tier, nahm von ihrem Blut, die Hälfte des Blutes goss er auf das Altar, die zweite Hälfte des Blutes spritzte er auf das Volk und wie wir lernen in Hebräerbrief, auch auf den das Buch, seine Worte, Gottes Worte. Und das Volk wurde durch Blut abgesondert, Gottes Wort zu gehorchen. Das war sozusagen die Zeremonie, wo das Volk in den alten Bund eingetreten ist und die Verantwortung ganz bewusst auf sich nahm, Gott zu gehorchen. Das war der alte Bund. Hier redet er zu Menschen nach dem Tod Christi, dass der Heilige Geist sie abgesondert hat, der Vater sie auserwählt hat, zu diesem Ziel, zur Gehorsam Jesu Christi und Besprengung mit seinem Blut. Hier ist ein neues Bundesverhältnis. Hier ist der neue Bund. ein ganz deutlicher Hinweis auf Bund, auf das Blut eines besseren Bundes. Aber ich habe enge Freunde, die sagen, naja, wir stehen nicht im neuen Bund. Der neue Bund ist geschlossen mit den Juden. Jeremia Kapitel 31, Hebräer Kapitel 8, mit dem Haus Israel, mit dem Haus Judas, ist der neue Bund geschlossen. Aber der Hebräer-Schreiber wäre nicht zufrieden mit dieser Auslegung, denn er sagt in Kapitel 9, dass der Bund schon ratifiziert ist. Ab wann, argumentiert er, gilt ein Testament? Ja, nach dem Tod des Testamentlers. Du brauchst nicht einmal zu wissen von Testament. Meistens der Rechtsanwalt ruft dich an oder schreibt dir mit einem eingeschriebenen Brief und du kommst drauf, die Tante Mathilde hat dir 100.000 Katzen vererbt. Ja. Weißt du, wunderbar, gell? Aber ihr ganzes Geld gab sie an den Tierverein. Weißt du, du bekommst die Nachricht, du bist der Glückselige, der irgendwie an den die Tante Mathilde gedacht hat, als sie ihr Testament gemacht hat. Du wirst erst deinen Brief bekommen und deine Ladung zur Vorlesung des Testaments nach dem Eintritt des Todes des Testamentes. Und der Hebräerbrief sagt es so: Auch der alte Bund wurde nicht ohne Blut ratifiziert. Christus ist ein und für allemal gestorben, sein Blut zu vergossen. Der Testamentar ist gestorben, der Bund ist in Kraft. Ich will nicht damit leugnen, dass dieser Bund in erster Linie Gültigkeit hat für das Haus Israel. Freunde, unter anderem der neue Bund. Wenn du weiterliest in dem Teil des Kapitels, der nicht zitiert wird im Hebräerbrief, ist der neue Bund der Garant dafür, dass Gott sich mit diesem israelitischen Volk verbinden wird und solange Sonne und Mond existieren und Sterne, wird dieses Volk als Nation nicht aufhören zu existieren. Wenn du bei Hesekiel liest, dann siehst du, dass in Verbindung mit dem neuen Bund die zukünftige Ausgießung des Heiligen Geistes auf die jüdische Nation, ihre nationale Wiedergeburt stattfinden wird. Dieser neue Bund hat in erster Linie eine zukünftige Gültigkeit, aber ist schon in Kraft. Ein neuer Bund mit wem? Nur mit Juden? Paulus hatte Probleme mit der Ansicht, denn er schrieb 1. Korintherbrief an eine heidenchristliche Gemeinde. Und er schreibt in Kapitel 11, ich habe euch überliefert, was der Herr mir überliefert hat, dass in der Nacht, als er überliefert wurde, er Brot nahm. Und er nahm einen Kelch. Und er sagte, dieser ist der neue Bund in meinem Blut. Hast du bemerkt, in Kapitel 11, wir sind begeistert, ich glaube, dass Wolfgang das recht hat, das Brechen des Brotes ist der Höhepunkt meiner Woche. Ich komme zusammen, ich denke so gerne daran, dass der Herr für mich gestorben ist. Dass ich gerecht bin, dass ich Vergebung habe, dass ich zu ihm gehöre und zu seinem Leib, der hier am Tisch oder um den Tisch dargestellt wird. Naja. Denkst du dabei an die Herrschaft Jesu Christi? Denkst du dabei an den neuen Bund? Du nimmst den Kelch jeden Sonntag vielleicht. Denkst du an den neuen Bund? Es steht hier geschrieben in Kapitel 11. Ein interessantes Wort wird immer wieder wiederholt. Er sagte, ihr feiert des Herrn Mahl. In der Nacht, wo unser Herr überliefert wird. Wenn wir den Kelch trinken, wir verkündigen den Tod des Herrn, wer isst und trinkt und würdiglich, ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Siebenmal kommt das Wort Herr hier vor. Siebenmal. Hier ist ein Gedächtnismal zu dem Gott, bei dem Gott uns immer wieder zurück zu einer Wahrheit bringen will. Er ist der Herr. Und durch sein Blut spricht der Kelch. Durch sein Blut bist du besprengt zum Gehorsam dieses Herrn. Das ist genau, was Mose im Alten Testament sagen wollte, als er das Volk besprengt hat mit Blut und das Buch des Bundes besprengt hat. Und sie nahmen denn das Buch und sie taten es in die Bundeslade. Und die Bundeslade war nichts anderes als der Thron Gottes auf dieser Erde. Gott regierte. Und sein Regierungssitz auf dieser Erde war die Bundeslade. Und seine Regierung unter dem Volk Israel erfolgte aufgrund des Bundes. Genauso ist es heute, Freunde. Der Herr regiert aufgrund seines Bundes. Der neue Bund ist Gottes Regierungsinstrument. Gottes Rechtsgrundlage, mit uns umzugehen. Weißt du, was die Bundesbedingungen sind? Das ist eine interessante Frage zu stellen beim Brechen des Brotes, besonders bei Christen, die häufig das Brotbrechen feiern, oder? Naja. Was sind die drei Bedingungen des neuen Bundes? Du hältst den Kelch in deiner Hand, Bruder. Oh. Es ist wirklich böse, das zu tun. Ich habe es ein paar Mal getan. Die Frage gestellt bei dem Anlass. Hier sind die Bundesbedingungen. Nicht du sollst kein anderer Götter haben vor mir. Du sollst nicht falsches Zeugnis sagen. Du sollst nicht Ehe brechen, sondern ich werde meine Gesetze schreiben auf eurem Herz und auf euren Sinn. Ich verpflichte mich dazu zu deiner Heiligung. Und niemand wird dir sagen, zweitens, erkenne den Herrn. Wir haben keine Priester hier. Morgen wird kein Pastor oder Prediger hier irgendwie als Mittler sein, der die ganze Amtshandlung tut am Tisch. Es gibt jetzt kein Priester zwischen uns und Gott, der sagt, erkenne den Herrn, ich repräsentiere den Herrn. Nein, wir haben ein unmittelbares Verhältnis und wir dürfen in das Allerheiligste. Und drittens, ich werde eure Sünden und Gesetzlosigkeiten niemals gedenken vor meiner Gerichtsbank. Beachte das. Heiligung von Gottes Seite. Zweitens, ein unmittelbares Verhältnis. Und drittens, Vergebung und Reinigung aufgrund des neuen Bundes. Und das ist, wie er regiert. Und du kommst hier, wie manche Korinther getan haben, und du nimmst den Kelch in die Hand und du sagst, naja, diese Vergebungsgeschichte, das ist wirklich toll. Trinken wir zu Jesus. Aber diese Heiligungsgeschichte, Naja, das ist, wir nehmen das nicht so genau, wir wollen nicht gesetzlich sein. Aha, so denkst du, Korinther Christ. Gott hat sich verpflichtet und Jesus hat unterschrieben mit seinem Blut diesen Vertrag mit dir. Und das ist es, seine Grundsätze auf dein Denken und dein Herz zu schreiben. Und du lebst, als ob das dir egal ist, und nimmst den Kelch in die Hand und nimmst das Brot in der Hand und nimmst für dich sichtbaren Anspruch, dass Jesus für dich gestorben ist, und lebst du weiter in den Dingen, die ihn getötet haben. Hier ist sein Regierungsinstrument. Und wenn du untreu bist, bleibt er treu. Er wird dich züchtigen, sagt 1. Korinther 11. Denn er hat sich verpflichtet zu deiner Heiligung. Freunde, das ist ein sehr wichtiges Anliegen, angedeutet in diesem Vers. Auserwählt, nach Vorkenntnis Gottes, abgesondert vom Heiligen Geist, wozu? Und lies 2. Korinther 3. Zur Gehorsam Jesu Christi und Besprengung mit seinem Blut. Lies 2. Korinther 3, wie Paulus in dem Heiligen Geist wirkt und tut den Dienst des neuen Bundes. Nicht an Juden, Freunde, an Korinther. Und wie der Heilige Geist schreibt auf das Denken und auf das Herzenanliegen von Menschen und umgestaltet sie von einem Herrlichkeitsgrad zum nächsten. Und das ist sein Werk. Freunde, das ist der Dienst am neuen Bund. Nicht ein Dienst wie im Alten Testament. Bund, ein Bund eingegraben auf steinerne Tafel. Das Problem ist, wie transportiert man Gottes Grundsätze von Stein zu einem Herzen? Schwierig. Sie verdammen mich nur, denn ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich nicht danach lebe. Wie bringt man Gottes Anliegen in ein Menschenherz hinein? Ah ja, abgesondert vom Heiligen Geist zum Gehorsam und Blutbesprengung Jesu Christi. Der neue Bund. Ich freue mich und möchte das wirklich betonen, dass der in erster Linie adressiert ist an die Juden. Ich freue mich noch mehr, dass mein Herr diesen Bund ratifiziert hatte und feierlich ratifiziert hatte am Vorabend seines Todes. Ich freue mich, jeden Sonntag gedenken zu können an meine Vergebung, an meine Heiligung, an mein unmittelbares Verhältnis zu Gott und wie Gott sich in Blut dazu verpflichtet hat. Und dann wollen wir reden von Errettung. Ja, Errettung. Beachte das Wort hier. Ihr seid durch Gottes Macht bewahrt, Vers 5, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Errettung. Oder Vers 9. Ihr tragt davon die Errettung eurer Seelen. Vers 10. Über diese Errettung erforschten die Propheten. Kapitel 2, Vers 1. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, nein, Entschuldigung, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr wachset zur Errettung. Petrus hat Errettung im Sinn hier. Er redet über Errettung. Und heute Abend werden wir reden über die drei Zeitformen der Errettung. Zunächst, Verse 3 bis 5, der zukünftige Erbteil. Die Errettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden. Und dann in Vers 6 bis 9, die gegenwärtige Bewährung, die Errettung unserer Seelen. Gegenwärtige Errettung. Und drittens, die vergangene Vorbereitungen, die prophetische Sicht der Errettung. Wir wollen mit den ersten der angeführten Zeitformen jetzt beginnen. Wir sind gewohnt, in gewisse Gleisen zu denken. Bist du gerettet? Man sagt es mehr in Englisch als auf Deutsch, besonders unter den Southern Baptists, wo ich aufgewachsen bin. Are you saved? Bist du gerettet? Sagt man. Ja, ich bin gerettet. Und ich denke zurück an eine Evangelisation, man nimmt man da ein Revival, oder du denkst zurück an eine Teestube und den Ort, wo du dich bekehrt hast. Ich bin gerettet. Aber Errettung ist viel größer als manche unserer Begriffe. Gott hat uns zu einem Ziel gerettet. Unser zukünftiger Erbteil, Verse 3 bis 5. Und hier Petrus beginnt zu denken wiederum an den alttestamentlichen Prototyp der Errettung, Exodus. An den Auszug aus Ägypten. An dem Vorabend der großen Errettung hat Gott verkündigt, wie das sein soll mit dem Passelamm, als die Vorbereitungen laufen sollen. Und er sagte, und wenn ihr in das Land gekommen seid, in euer Erbteil, ihr sollt eure Kinder belehren über diesen Auszug und über diese große Errettung. Ich bringe euch in ein Land, das fließt von Milch und von Honig. Vor ihren Augen war ein zukünftiges Ziel, ein Erbe. So Errettung durch des Lammes Blut ist im Hinblick auf ein zukünftiges Erbe. Gott hat uns wieder geboren, hier wieder gezeugt, zu einer lebendigen Hoffnung. Etwas, was wir noch nicht haben. Unser zukünftiges Erbe. Aber Hoffnungen hegen viele. Und viele werden enttäuscht. Wie wissen wir, dass diese Hoffnung sicher ist? Ist unsere Hoffnung fundiert? Wie weißt du überhaupt, dass du eine Zukunft hast, dass du nicht unter den Toten bleibst, als Wärmefutter? Er sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist ein Geschichtsereignis. Er hat den Tod überwunden, ist zurück in die Heimat gekehrt, um uns eine Wohnung dort zu bereiten. Die Auferstehung ist eine Gewährleistung, dass wir eine Zukunft haben. Christus kam in unsere Welt. Wie wir gesagt haben, gestern Abend ein geschlossenes System scheinbar. Es beginnt mit dem Tod, mit der Geburt. Es endet mit dem Tod. Man lebt, um sich abzusichern während der Lebzeit bis zum Tod. Versicherungen, alle Versicherungen enden mit dem Tod. Meine Ersparnisse, ich schaue, dass ich genügend Geld habe bis zum Tod. Man lebt für die Dinge, die nur eine Bedeutung haben in Bezug auf dieses Leben. Was bedeutet eine Yacht 5 Minuten nach deinem Ableben? Was bedeutet ein Sternl-Auto, ein Mercedes, Stern, auf den ich schaue? Für manche Leute, das ist ihr Ziel, ein Sternl-Auto. Was bedeutet das 5 Minuten nach deinem Tod? Wenn du große Besitztümer hast, was das bedeutet das 5 Minuten nach deinem Tod? Sag dir, was es bedeutet. Ein Streit zwischen deinen Erben bedeutet das. Das ist, was Jesus sagt. Zu dem Tor, der baut größere Scheunen. Und er wird aber sterben heute Nacht. Und was wird geschehen mit eurer Besitztümer? Ist die letzte Frage, die Jesus stellt. Habt ihr gelesen, was geschieht nachher? Ein junger Mann kommt zu Jesus. Sag mein Bruder, er muss unser Erbe teilen. Was geschieht das mit dem Mann, mit dem der Mann erworben hat? Seine Kinder waren zerstritten darüber nachher. Aber einer ist gekommen in unser geschlossenes System. Er brach ein die Menschwerdung. Er lebte als Mensch, er starb als Mensch, er überwand den Tod. Er brach das System. Auf einmal ist das ein offenes System. Gott hat eingegriffen und wird wiederum eingreifen. Freunde, wir haben trotz Tod und trotz den Würmern haben wir eine Zukunft, eine lebendige Hoffnung. Durch die Auferstehung des Erstlingen, Jesus Christus. Er hat uns wiedergeboren zu einem Erbe. Ich denke an einen Freund, der hat ein Geschäft. Er verkauft Fahrräder. Er verkauft Fahrräder um 80.000 Schilling, um 12.000 Mark, manche Fahrräder. Ich glaube, er hat einmal ein Fahrrad verkauft um 15.000 Mark. Erlesene Fahrräder, einer der Brüder in der Versammlung in Halle. Das ist ein kleiner Bub. Der Kerl war kaum groß genug zu gehen. Hat schon an sein Fahrrad herumgeradelt. Denke, was ist hier los? Er wird vorbereitet auf die Erbe, Freunde. Er wird wahrscheinlich gehen auf die Handelsakademie. Vielleicht Betriebswirtschaft studieren. Wieso? Ja, weil er ein Erbe hat, das er antreten muss. Und der Vater bereitet ihn auf die Betriebübernahme. Und Gott möchte uns vorbereiten. Hier ist die Zeit, wo wir vorbereitet werden auf unsere Erbe. Und es ist unverweslich. Es wird niemals altmodisch. Es wird niemals zerfallen. Es ist unbefleckt. Nicht jedes Erbe ist unbefleckt. Nehmen wir an, dein Vater wäre ein sehr, sehr reicher Geschäftsmann. Und du übernimmst das. Aber dein Vater ist ein Porno-König. Ihm gehört verschiedene Schundzeitschriften, Revolverblätter und das ganze Ererbste. Boah, was für ein Erbe. Aber es ist befleckt. Ich kenne einen jungen Geschäftsmann, wir redeten gerade letzte Woche. Er übernahm das Geschäft, es war befleckt. Und er übernahm den Betrug. Und er ist Christ. Und jetzt ordnet er die ganze Verhältnisse. Es ist wunderbar zu sehen. Aber sein Erbe ist befleckt. Unverwelklich. Es wird keine Ära, keine Zeit geben, wo diese Ära Erbe nicht ihre pristine Schönheit und Wert hat. Vorzeitliche Schönheit und Wert. Und weiters, diese Erbe ist bewahrt für euch, aufbewahrt für euch im Himmel. Wie in einem Geldschrank sozusagen, wartet dieses Erbe in Sicherheit auf dich. Niemand kann es wegnehmen. Aber das wirft eine Frage auf. Wie wissen wir, ob wir als Erben jemals zu dem Erbteil kommen? Das ist eine Sache, ein gesicherter Erbe zu haben, okay? Aber was wenn du wie der Neckermanns Erbe frühzeitig stirbst? So ein gewaltiger Erbteil hatte er, aber er starb. Wie weiß ich, ob ich tatsächlich an das Ziel komme und nicht falle in der Wüste wie die Israeliten? Sie hatten ein gewaltiges Erbe. Sie sind nie angelangt. Eine Sache, ein sicherer Erbe zu sein und zugleich ein unsicherer Erbe, nicht wahr? Beachte hier Vers 5, nicht nur der Erbteil selbst, sondern der Erbe wird von Gott bewahrt. Unser Erbteil ist aufbewahrt im Himmel für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Ihr seid durch Gottes Macht bewahrt. Fühlst du dich sicher? Ich fühle mich sicher, wenn ich das lese. Durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt. Fühlst du dich sicher jetzt? Ich fühle mich nicht so sicher. Beachte hier, es hängt von deinem Glauben ab. Sicher. Bewahrt durch Gottes Kraft. Unsicher. Durch meinen Glauben. Weißt du, 1 Million mal 0 ist immer noch 0. Oder? 2 Milliarden noch mal 0 ist 0. Und Gott kann immer noch so viel Macht haben, aber wenn ich nicht glaube, komme ich zu meinem Erben. Naja, was sollen wir hier dazu sagen? Können wir sicher sein? Könnte eine Versuchung kommen, eine Anfechtung, die meinen Glauben zerstört? Ich komme zum Fall, zum Abfall vom Glauben und vom Heil. Können wir überhaupt Gewissheit unseres Heils haben? Können wir uns wirklich freuen mit einer festen Zuversicht auf unseren Erbteil und auf das ewige Leben, wenn wir bewahrt werden, zwar durch Gottes Macht, aber auch durch unser Glauben? Darf ich dir zwei Antworten geben? Erstens, nicht alles, was geschah mit Israel im Alten Testament, ist vorbildhaft für unsere Errettung. Lies Johannes Kapitel 6. In Johannes Kapitel 6, Jesus redet über Manna aus dem Himmel. Er hat gerade 5000 Männer gespeist und ihren Angehörigen. Und die Leute sagen, ja, Jesus, schön, dass wir dich wiederum gefunden haben. Mose hat uns Brot aus dem Himmel gegeben. Andeutung. Der Herr hat gesagt, nein, Mose hat es eigentlich nicht getan. Gott hat es getan. Und übrigens, ich bin Brot aus dem Himmel. Und ich bin gekommen, nicht meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wollt ihr wissen, was sein Wille ist? dass jeder, der mich sieht und zu mir kommt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dann sagt er etwas ganz Gravierendes in Vers 49. Nicht wie eure Väter, die in der Wüste starben. Eure Väter aßen Manne in der Wüste und starben. Aber wer von diesem Brot isst, wird nicht sterben, sondern hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. So beachte hier, der Herr sagt uns, pass auf. Der Vergleich hinkt irgendwie. Übrigens, was ist Manne? Manche sagen, das ist eine tägliche stille Zeit. Jesus sagt, Manne ist Jesus selbst. Komm zu mir, glaub an mich, ess von mir, und du wirst ewiges Leben haben. Du wirst genießen das Leben des Zeitalters. Es ist interessant, nicht wahr? Gott hat Israel versprochen ein Erbe. Und es ist unfassbar für mich, aber sie kommen bis an die Grenzen ihres Erben. Ein Land, das floss mit Milch und Honig. Mit unvorstellbar großen Trauben und wunderbar fruchtbare Felder und alles bereit für sie, standen an der Grenze und sagten, wir wollen nicht hinein. Könnte das möglich sein? Dass du durchs Leben gehst, kommst an die Grenze deines Erben und du willst nicht hinein. Ja, sicher kann es passieren. Es passiert vielen. Du kennst Leute, du hast sie einmal für gläubig gehalten. Sie sind nicht mehr mit uns. Sie sind von uns ausgegangen, sie waren nie von uns. Das hätte uns nicht überraschen sollen, dass Israel nicht hinein wollte in ihr Erbe. Übrigens, was war das Erbe? Es war ein Land, das floss von Milch und Honig. Und Gott hat sie erhalten in der Wüste. Wie hat er das getan? Mit Manna. Jeden Tag regnete Gott Manna auf das Volk. Und das Volk hat das Manna genommen. Manna Torten, Manna Cakes, Manna Brot, Manna Eintopf. Aber die haben einfach Manna bis oben angehabt. Ich will nichts mehr von diesem Manna wissen, sagen sie. Beachte in Johannes Kapitel 6, Anlass dieses Vortrags ist das Murren der Juden. Es hat mit Murren zu tun und Brot. Es erinnert uns an die Wüste, nicht wahr? Ich möchte dich fragen, wie hat Manna geschmeckt? Wie bitte? Wie was? Süß wie was? Wie Honig? Oh. Gott verspricht ein Volk, ein Land, das floss mit Milch und Honig, und gibt ihnen einen Vorgeschmack, und sie wollen es nicht. Ich kenne Christen. Man pflegt in manchen Kreisen zu sagen, dass sie fleischliche Christen sind, weil Jesus ihnen nicht schmeckt. Oh, sie kommen nicht mehr in die Versammlung. Es interessiert sie nicht mehr. Er hat ein großes Geschäft und viel Verantwortung. Sie gehen Windsurfen. Aber wir haben uns bekehrt. Aber Jesus schmeckt uns nicht. Freunde, ich möchte dich fragen, meinst du, dass diese Leute kommen in die himmlische Erbe? Wenn Jesus, Manne von Gott gekommen, ihn heute nicht schmeckt, waren sie je Christen? Oh, der Herr weiß, wer seine sind. Aber die Tatsache, dass Jesus vielen Christen nicht schmeckt, ist kein gutes Zeichen, dass sie wirklich gläubig sind. So, ich möchte das deutlich betonen. Nicht wie eure Väter in der Wüste. Wer von Jesus ist, der wird leben in Ewigkeit. Er wird auferweckt am letzten Tag. Aber du pass auf, bevor du annimmst, dass ein Mensch an Jesus wirklich gläubig wurde, egal wie viel Tränen er geweint hat in der Zeltmission. Die Frage, die mich interessiert heute, sieht sein Leben anders aus? Kann man sehen an seinem Leben, dass Jesus ihm schmeckt? Denn wenn du Probleme hast mit Manna, wirst du auch nicht in das Erbe gehen wollen. Zweiter Teil der Antwort ist Petrus' Antwort, Vers 6. Können wir überhaupt Gewissheit haben, dass wir es, können wir überhaupt uns auf unser Erbteil freuen? Können wir sicher sein, Vers 6, unsere Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, worin ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid, durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Erprobung oder die erprobte Teil unseres Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden wird, zum Lob, zur Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wir können uns freuen und frohlocken auf die kommende Errettung, weil die Auswirkung von Trübsal und Versuchung auf unser Glaube eine positive, eine reinigende Wirkung hat. Und hier in Vers 6 bis 9 haben wir die gegenwärtige Bewährung unserer Errettung, die Errettung unserer Seelen. Versuchung dienen zu der Erprobung unserer Seelen, zu der Erprobung unseres Glaubens. In Lukas 22 war diese Erfahrung für Petrus nötig. Petrus musste etwas lernen über Kraft und Glauben. Beachtet wiederum den Vers, wir sind bewahrt durch Gottes Kraft durch Glauben. Zwei Elemente in Gespann. Er musste etwas lernen über Kraft und Glauben. Er sah Jesus vor sich in einer unheimlichen Probe im Hof des Hohen Priesters. Und er benutzte seine Macht nicht. Aber wenn du Psalm 22 liest, wenn du Johannes Evangelium, die spätere Kapitel liest, wirst du sehen, dass dieser Kampf mit der Finsternis ein Kampf des Glaubens war. Sie spotteten ihn, Psalm 22, mit seinem Glauben. Aber Petrus hatte geprahlt über seine Kraft. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Ich weiß, der Matthäus, er ist ein verderbter Mathematiker. Und der Thomas weiß nie, was er glauben soll. Und der Johannes und Jakobus, sie sind nur Donnersöhne. Aber ich, wegen mir brauchst du keine Angst, Herr. Ich bin bereit, alles für dich zu leisten. Ich habe viele Kraft. Der Herr Jesus sagt, Petrus, ich sage dir, vor der Herrn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Na, das kommt nicht in Frage. Aber vorher sagte er, Petrus, Satan hat begehrt und erbeten, euch zu sichten wie Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und so Petrus kommt in den Hof des Hohen Priesters, Johannes lässt ihn hinein. Meine, man könnte kommen auf den Gedanken, wer er ist, wenn der Johannes ihn Eingang verschafft. Und ein kleines Mäcklein, nur ein kleines, fragt ihn, kenne ich Sie von irgendwo? Sind Sie mit dem Jesus gewesen? Oh nein, überhaupt nicht, sagt er. Sie hätte es genauso fragen können. Heiliger Apostel Petrus, ich habe eine Frage an Sie.
Ja?
Sind Sie gläubig?
Oh nein, ich bin nicht gläubig.
Und immer wieder beteuert er, verführt von der Wärme eines Kohlenfeuers in das Licht, weg von der Sicherheit der Finsternis, weg von der Ferne, mit der er Jesus nachgefolgt ist aus der Entfernung, Jetzt ist er beim Feuer und sie sehen sein Gesicht, er öffnet seinen Mund, sie hören seine Mundart und immer wieder muss er beteuern, dass er an diesen Jesus nicht glaubt. Und er hatte viele Macht, hä? Ein kräftiger Gläubiger. Verwechsle die Zutaten hier nicht. Es ist mein Glaube und Gottes Kraft, nicht meine Kraft und meine Glaube. Und Gottes Kraft, wie wird sie wirksam werden? Petrus, Satan hat begehrt oder erbeten, dich euch zu sichten wie Weizen. Ich aber habe für dich persönlich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Oh, sehe zu, die Errettung Jehovas. Wie dieser große, hohe Priester betet mit für uns im Himmel. Der Heilige Geist auf Erden mit unaussprechlicher Seufzen. Die Macht Gottes wirksam heute in meiner und deiner Errettung. Petrus musste seine Schwachheit entdecken. Er glaubte Jesus nicht, was Jesus sagte unter vier Augen. Er musste in aller Öffentlichkeit lernen, dass er schwach war. Satan hat erbeten, euch zu sichten wie Weizen. Freunde, Satan muss beten darum. Er muss bitten darum. Er musste Gott um Erlaubnis bitten, Hiob zu versuchen. Und 1. Korintherbrief sagt uns, keine Versuchung. Es gibt keine Versuchung, die nicht eine menschliche ist. Und Gott ist treu. Der es nicht zulassen wird, dass du über Vermögen versucht wird, sondern auch mit der Versuchung dir den Ausweg schafft. Beachte das. Keine Versuchung. Es gibt keine, die nur die nicht ein menschlicher ist. Du sagst, aber ich bin so in sie verliebt. Naja, aber sie ist mit einem anderen verheiratet. Aber du verstehst nicht, wie ich sie liebe. Du kannst es einfach nicht verstehen. Ich brauche es nicht verstehen. Es ist eine menschliche Erfahrung. Viele Menschen haben die gleiche Versuchung. Aber ich muss ihn heiraten. Aber er ist ungläubig. Aber du verstehst nicht, wie ich ihn liebe. Das ist einfach zu viel. Ich kann es nicht. Freunde, jede Versuchung ist eine menschliche. Und Gott in seiner Treue lässt es nicht zu, dass du über Vermögen versucht wirst. Satan muss bitten. Und dann Gott sagt Satan, okay, soweit, aber nur bis der Grenze. Du kannst nehmen, was er hat, Satan, aber ihn darfst du nicht antasten. Und es hat nicht geklappt. So Satan sagt, ich muss mehr haben. Er sagte, okay, Satan, du kannst seine Gesundheit antasten, aber du darfst sein Leben nicht nehmen. Hiob hatte eine Hecke um sich und wir haben eine Hecke um uns. Und er muss bitten, um Erlaubnis an uns heranzukommen mit Versuchung. Und Gott setzt die Grenze. Freunde, das ist die Fürsorge Gottes, dass wir kommen zu unserem Erbe. Errettung ist nicht nur ein philosophisches Ding. Ich bin nicht Augustin für euch. Ich bin erstens nicht so klug und zweitens nicht so philosophisch. Der Augustin würde sagen, Gott hat dich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Die Geschichte ist gelaufen. Weg mit diesen Gedanken. Das ist nicht biblisch, das ist philosophisch. Wenn du redest von der Macht Gottes, redest du von Gottes Handeln in dein Leben. Nicht nur von philosophischen Grundsätzen. Wieso werde ich im Himmel kommen? Ich sage dir, weil ein hoher Priester betet für mich. Wegen der Macht Gottes. Wegen den Vorkehrungen, die er setzt, um mich ans Ziel zu bringen. Ja, Satan hat begehrt, euer zu sichten wie Weizen. Aber Sichten von Weizen zerstört Weizen nicht. Sichten von Weißen, sichtet Spreu und Steine und Dreck weg, zurückbleibt Weizenkerne. Es ist wie ein Schmelzverfahren, schreibt Petrus. Gold wird geläutert dadurch, die Schlacke entfernt, der Spreu vom Weizen weggeblasen von dem Wind. Glaube wird in Feuer, durch Versuchung, durch Erprobung, in harter Disziplin erprobt. Bei der Erprobung von Autos müssen die Autos unglaubliche Strapazen aushalten. Die müssen bei ungeheurer Geschwindigkeit über lange Zeit mit ungeheurer Bremserprobungen, die müssen das alles aushalten. Warum tut man das? Tut man das zu beweisen, dass ein BMW ein bayerischer Misswagen ist? Nein, sie wollen BMW verkaufen. Sie wollen zeigen, was ein BMW aushalten kann. Sie wollen zeigen, dass das Auto erprobt ist durch alle möglichen Erprobungen. Freunde, das ist der Sinn von Versuchung und Problemen und Leiden und auch manche schwierige Christen in unserer Erfahrung. Jesus betet, dass unser Glaube nicht aufhört. Unser Problem ist, dass wir meinen, dass wir viel gläubiger als wir sind. Mir fällt kein besseres Beispiel ein. Es gibt eine Flüssigkeit, die man besonders trinkt in südlich der Weißwurstlinie. Und je südlicher man fährt, desto größer sind die Gläser. Weißt du, je weiter nach Norden, du bekommst ein Bier in einem Schnapsglas hier oben. Du kannst gleich zwei bestellen. Aber was arg ist, dass die Kellnerin kommt hin mit einem Maß Bier und da bringt sie die Maß Bier und sie tut das Maß Bier auf den Tisch und du bezahlst dein Geld und schaust rein, sind 0,6 Liter da drin und hättest auch kein Heube bringen können. Aber so viel Schaum und so wenig Bier. Und so ist es oft bei unserem Glauben. Oh, wir sind so gläubig in unseren Gebeten. Wir beten, dass du das 20 Leute sich bekehren bei der Evangelisation. Ich wünschte, Gott würde einmal sagen in der Gebetsstunde, glaubst du das wirklich? Weißt du? So viel von unserem Gebet ist Schaum und so viel von unserem Glaubensleben ist Schaum und Gott bringt uns durch ernüchternde Erfahrungen, um uns zu zeigen, was wirklich bei uns vorhanden ist. Was glauben wir wirklich? Und das, was übrig bleibt, es mag sein, es sieht aus, wie unser Glaube schwindet, aber in Wirklichkeit wird unser Glaube geläutert und das, was übrig bleibt, ist der erprobte Teil, Gott köstlicher als Gold. Es ist ihm köstlicher. Der erprobte Teil. Ah, die Zeit. Wir sagen ein paar Sätze hier in Stenografie und schauen. Bei der Offenbarung Jesu Christi, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung eurer Seelen, habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ich war in einer Versammlung in Süditalien, ich war überrascht, wir waren da in Urlaub, ich besuche die Versammlung und sie sagen gleich, und du musst predigen. Das ist irgendwie manchmal unfair. Wenn man einfach so schnell überrascht wird, ein Übersetzer, weil wir haben einen Übersetzer, du musst predigen. Was predige ich? Und da stehe ich tatsächlich mit meiner Bibel, wie es manchmal ist, und ich weiß nicht, was ich predigen soll. Und ich schaue da, es waren fast alle Frauen. Und ich sagte, Sorelli, könntet ihr euch verlieben in einen Mann, den ihr nie gesehen habt? Oh, no. Ganze Kopftücher waren alle, weißt du. Alles war gewartet, ja. Könntet ihr euch einem Mann anvertrauen, den ihr jetzt nicht seht? Oh, no. Dann fing ich an zu erzählen, die alte Geschichte von Eliezer und wie er eine Braut gesucht hat für Isaac. Und diese Frau hat Isaak nie gesehen.
Zwar die Erstlinge seiner Reichtümer gesehen.
Denn sein Vater war sehr reich und hatte nur ein Erbe. Und Eliezer hat irgendwie einer der Mercedes ausgeladen und ein großer Perserteppich ausgebreitet mit goldenen Ringen und Silber und Weihrauch und Myrrhe und das ganze Zeug. Und er sagte, schau mal, das ist nur ein Angeld. Mein Herr ist sehr reich. Könntest du dich verlieben in einen Mann, den du nie gesehen hast? Und den ganzen Weg durch die Wüste begleitete er ihr. Und er erzählte von Isaak, boah, er ist reich, meine Güte. Der ist aber reich. Und das ganze tolle Bursche. Und sie erzählte, und er erzählte, und er erzählte, und er erzählte. Und als sie ihn sahen, hatten sie sich lieb. Sehr interessante Geschichte zumindest, gell? Schöne Stories im Alten Testament. Aber ist es nicht so bei uns? Wir haben ihn nie gesehen. Glaubst du an einen, den du jetzt nicht siehst? Liebst du einen, den du nie gesehen hast? Oh, das ist eine interessante Frage. Ist dein Glaube echt? Kannst du sicher sein, dass du kommst ins Erbe, dass deine Errettung auf Ziel hinausläuft? Dein Glaube wird gegenwärtig erprobt. Ist er echt? Kann ich die Frage ein bisschen anders stellen? Liebst du Jesus? Ja. Und mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude wir verlocken. Ist es nicht wunderbar hier? Wir freuen uns unseres Heils, unserer Errettung, Vers 6. Und wir freuen uns unseres Erretters. Vers 9. So ist es immer. Paulus beginnt mit Hoffnung auch in Römer 5. Wie Petrus hier in 1. Petrus 1. Er beginnt mit Hoffnung. Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann redet er über das sich rühmen und zuversichtlich sein, auch in Bezug auf Trübsal. Denn Trübsal hat eine positive Auswirkung und führt zur Hoffnung. Und Trübsal und Hoffnung gefestigt und die Versicherung der Liebe Gottes in unser Herzen. Wozu führt das? Dass wir uns rühmen in Gott selbst, der uns gerettet hat. Dahin will er uns bringen. Wir frohlocken mit verherrlichten Freude, indem wir das Ende, das Endresultat unseres Glaubens haben, die Errettung unserer Seele. Was bedeutet die Errettung unserer Seele? Relativ einfach. Unsere Seele ist unser Leben. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und meine alte Eberfelder sagt und seine Seele verliert, meine neue Eberfelder sein Leben verliert oder umgekehrt? Was nützt es, wenn du alles erwirbst und selber du verlierst dein Leben? Gott will, dass du deine Seele, dein Leben errettest. Und was ist dein Leben? Was ist deine Seele? Es ist, wie Werner Dutz sagen würde, Zeit. Energie. Begabung. Schöpferische Tüchtigkeit. Genuss. Freude. Leistung, etwas erreichen. Das ist dein Leben. Und dein Leben ist wie Sand in deiner Hand. Du kannst es nicht festhalten, du kannst probieren, aber irgendwie Sand, irgendwie sichert durch, nicht wahr? Und du verlierst langsam dein Leben. In kleinen Ratten zahlst du dein Leben aus. Und eines Tages machst du deine letzte Zahlung und dein Leben ist vorbei. Wie willst du dein Leben investieren? Wenn du es behältst für dich selbst, du behältst alles für dich, deine Fähigkeiten, deine Energie, deine Zeit, dein Geld, deine schöpferische Tätigkeit, alles behältst du für dich selbst. dann wird es mit dir sterben. Aber wenn du es investierst in Christus und seine Sache, dann wirst du es erretten. Dein Leben. Ein sinnvolles Leben auf dieser Erde, eine Belohnung im nächsten Leben. Für mich ist das Leben was? Christus, gut. Und Sterben ist Gewinn. Herbert von Karajan. Für mich ist das Leben Musik. Und Sterben ist Verlust. Oh. Möchtest du dein Leben verlieren? Gott gibt uns gewisse Schwierigkeiten, Probleme, Erprobung unseres Glaubens, auf das wir lernen, was wirklich wichtig und wesentlich im Leben ist. Er will unsere Seele erretten. Und über diese Errettung unserer Seelen schrieben die Propheten. Wir vertagen das Thema. Wir werden ein anderes Mal darüber reden.